zum Ausgang der Gymnastikstunde, im Anschluss an das isometrische Training zur Kräftigung des Beckenbodens, schüttelte M seinen ausnahmslos weiblichen, in die Jahre gekommenen Kursteilnehmerinnen die Beine aus. Hierfür löschte er das Licht der Turnhalle. So tat er es seit einem Jahr, Woche für Woche, und obwohl es ihn bisweilen überforderte, beugte er sich widerspruchslos ihrem entschiedenen Wunsch. M sah ihre Körper auf den vereinseigenen, zu einem Kreis angeordneten malachitgrünen Matten aus dickem Schaumstoff liegen, mit geschlossenen Augen und der Bequemlichkeit halber barfuß. Ein lebloses Zifferblatt, so dachte er, dem die Zeiger fehlten, dessen einzelne Minuten keine volle Stunde mehr ergaben. Auf die abgenommenen Brillen am Kopfende achtete M, wenn er sich auf den Weg zum Mittelpunkt des geheimnisvollen Zirkels begab, dorthin, wo er sich unter Sekundenbruchteilen Angst zusammenkauerte, duckte, um schließlich doch wieder in der ihm vertrauten Art Hockstellung im Uhrzeigersinn von Bein zu wandern. Dabei umfasste er einzeln ihre geschwollenen Fußfesseln, und unweigerlich fiel sein pupillenerweiterter Blick auf schweißgetränkte, in Leistenbeugen mit Salzkrusten befleckte schwarze Nylonstrumpfhosen, deren Laufmaschen sich kalt über eingerissene Nagelbetten spannten, über verwachsene, rheumaschiefe Zehen dehnten, sowie über zu eng gewickelte Mullbinden. Allgegenwärtig schien ihm die Thrombose- und Dekubitusgefahr. Er wusste um das herzwärts strömende Blut, das sauerstoffarme, dunkle, venöse, und an der Knopfreihe der grauen Strickjacken zählte er die Jahre ab, welche den Damen noch blieben. Und immer wieder aufs Neue verwunderte es M., wie rasch die Damen dabei einnickten, wie leichtfertig sie sich dem gebieterischen Schlaf anheimgaben, der ihre Unterkiefer luxierte, ihre lebensmüden Gesichter ins vorweggenommene Antlitz des Todes verklärte, der an ihren gelösten Armen mit behutsam sich öffnenden Händen Blüten trieb. Sodann erlebte M. Momente absoluter Stille, vor denen er sich so fürchtete, die ihn an die Wahrhaftigkeit eines Todvorbereitungskurses glauben ließ, eines Präventivkurses, den zu halten er sich in diesem riesigen Sterbezimmer als angehender Diplom-Sportwissenschaftler verpflichtet hatte. Noch zu Beginn, in den ersten Unterrichtsstunden, hatte es M. versäumt, ihre Hilfsbedürftigkeit in seinem Übungskatalog mit aufzunehmen. Zu häufig wechselte er die Ausgangspositionen seiner ausgewählten Kraft- und Dehnübungen. Das Drehen und Wenden der Körper auf der Matte, von der Bauch- in die Seit- oder Rückenlage und umgekehrt, bereiteten den Kursteilnehmerinnen große Schwierigkeiten und nahmen eine schier unbegrenzte Zeit in Anspruch. All ihre von Arthrose betroffenen Schulter, Ellbogen, Finger, Hüft-, Knie- und Zehengelenke und nicht zuletzt ihre Schwerhörigkeit machten ein Training im Sinne einer Ganzkörperstabilisation innerhalb der festgelegten 90 Minuten undenkbar. Er war, ein beinahe unverzeihlicher Fehler, wie er es sich jetzt eingestand, zu idealistisch gewesen, gutgläubig, dass es genüge, bis dahin Studiertes unreflektiert auf diese gebrechlichen Körper zu projizieren. Auf den Matten in Rückenlage aber fand er sie wie von jeder erdenklich menschlichen Hilfsbedürftigkeit befreit, unter der sie bisweilen mit zusammengebissenen dritten Zähnen im Alltag litten. Er wusste, wovon er hier sprach, begegnete er ihr doch in den unterschiedlichen Ausprägungsgraden auf offener Straße. Hier und dort nahm er seinen, sich mit frisch gebügelt und gestärkten Stofftaschentüchern über die Stirn fahrenden Damen die Einkaufsnetze ab und geleitete sie vor die Altbauten mit dem schweren Türblatt, welches mittels einer ungeheuerlichen Mechanik gleich einem stehlenden Ellbogengelenk kraftvoll zurückzuschlagen pflegten und ihnen ein Eintreten in das Treppenhaus zu einem waghalsigen, lebensgefährlichen Unterfangen machte. Oder er geleitete sie, Arm in Arm, sicher über die vierspurigen Hauptstraßen, dessen Grünphasen für die Fußgänger an der PS-Zahl der zahllosen Zweisitzer, vielmehr der Ungeduld ihrer wild gestikulierenden Fahrer angemessen schienen. Wie oft fand er die Damen mitten auf dem Asphalt desorientiert stehen, ihr Fußpaar gerade einmal auf Höhe der elfenbeinfarbenen Fahrbahnmarkierung der Mittelspur, als ein Männchen in ihrem Rücken wieder auf Rot sprang. Und viel zu spät erreichten tippelnde Schritte die Bordsteinkante eines rettenden Ufers. Auch die mit ihrer Halsstarrigkeit augenscheinlich werdende Schwerhörigkeit hatte M. anfangs gänzlich unterschätzt. Er bemerkte sie zum ersten Mal, als die Damen, im Karree um die gestohlenen Baustellenhütchen walkend, ihre Oberkörper zum besseren Verständnis seiner Frage drehen mussten, der immer gleichen Frage nach dem individuellen Puls, diesem unverzichtbaren Parameter zur Steuerung des Ausdauertrainings. Schnell sprach sich die Frage unter den Damen herum und abrupt kam die ganze Gruppe zum Stehen. Sogleich tasteten Mittel- und Zeigefingergruppen rechter Hände eilends nach der Pulsader linker Handgelenke, um endlich dort zu verweilen, auf jener Stelle des Körpers, die, den erlösenden Suizid im Unterbewusstsein denkend, in einer ihrer vielen schlaflosen Nächte einmal in Betracht käme. Auf Ems, ab jetzt hin, begann sie, murmelnd oder hinter Falten werfenden Stirnen still im Geiste, exakt 15 Sekunden lang ihre Herzschläge zu zählen. Stopp. Für die belastungsrepräsentative Schlagzahl pro Minute galt es nun, ihre errechnete Summe mit 4 zu multiplizieren, was jedoch einige der Kopfrechnerinnen zu überfordern schien. Zu oft vernahm M. Zahlen, die sich beim besten Willen später durch 4 nicht mehr teilen ließen.